Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Ich habe mal eine kurze Frage irgendjemanden. Was haben wir denn gerade für eine Zeit?
Advent.
Okay. Okay. Welche Uhrzeit haben wir?
Hallo.
Okay, du verstehst nicht? Okay, ich frage mal Torben, welche Uhrzeit haben wir?
Da muss ich aber auf die Uhr gucken. 10:50.
10:50, okay. Was ist deine Uhr?
12:11.
12:11? 12:11, okay. Was ist deine Uhr?
10:48.
Mhm. Was sagst du, welche Zeit wir haben?
Wir haben 11:11.
Also ich finde das ganz spannend, weil ich habe jetzt ein paar Mal eine Frage gestellt und es kommt nicht immer die gleiche Antwort. Also, was ist die Zeit? Also man kann das so verstehen, meine ich die Uhrzeit oder meine ich vielleicht die Jahreszeit? Man hätte auch sagen können, wir haben jetzt Dezember oder so, hätte auch gepasst. Oder Winter oder Herbst oder ja. Oder ist es die Epoche, in der wir gerade leben? Wir sind ja nicht im Mittelalter. Könnte man auch darauf antworten. Oder was ist die Zeit? Man kann auch sagen, eine Zeitung. Was ist die Zeit? Kannst du einmal die Präsentation starten mit dem ersten Bild? Was ist die Zeit? Also die Zeit, die taucht in verschiedenen Zusammenhängen auf. Man kann Zeit als Geschenk betrachten. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade hier den Klicker hinhalten muss, damit irgendwas passiert. Erstes Bild. Also der Begriff Zeit. Man kann Zeit als Geschenk betrachten. Man kann Zeit zählen. Man kann Zeit stoppen. Man kann sie auch totschlagen, man kann Zeit verschlafen, man kann sie sogar lesen, man kann Bücher darüber schreiben. Also Zeit ist sowas, da kann niemand so ganz genau sagen, was ist das eigentlich. Also da beschäftigen sich viele Gruppen und Wissenschaften mit und alle auf ihre Art und Weise haben da Antworten für, aber doch nicht so ganz. Also die Biologie zum Beispiel redet von der Zeit, es gibt eine biologische Uhr, also die tickt und läuft vor sich hin und jeder hat auch einen anderen Biorhythmus, ist wann anders wach oder nicht wach. In der Philosophie ist auch die Frage, was ist eigentlich Zeit? Der Weltverband der Philosophen hat gesagt, sie können bis heute nicht sagen, was Zeit eigentlich wirklich ist. Dann gibt es in der Psychologie die Zeit. Wie empfinden wir Zeit? Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug, wenn wir spannende Sachen machen. Manchmal, wenn man eine langweilige Predigt hört zum Beispiel, dann denkt man, die Zeit geht gar nicht vorbei. Stunden später. Also wie empfindet man Zeit? Und in der Physik ist es so, dass Zeit auch zu den grundlegenden Größen gehört. Sie läuft ständig und unaufhaltsam in eine Richtung ab. Von der Vergangenheit, die wir erforschen können, in die Zukunft, die noch offen ist. Die Zeit läuft von der Geburt zum Tod. Andersrum nicht. Immer in eine Richtung. Die Zeit definiert ein Vorher und Nachher. Vor dem Gottesdienst haben wir das und das gemacht, nach dem Gottesdienst werden wir Kaffee trinken. Die Menschen teilen sie in Einheiten, die äußerst genau gemessen werden können, in Stunden, Minuten und Sekunden. Früher hat man festgelegt, dass 24 Stunden, also ein Tag, einer Umdrehung der Erde um sich selbst entspricht. Heute ist man ja schon viel weiter. Heute kann man sagen, eine Sekunde entspricht 9.192.632.770 Perioden der Strahlung des Übergangs zwischen den beiden hyperfeinen Strukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Elements Cäsium-133. Also die Physiker von euch wissen das vielleicht, die anderen eher nicht. Aber man kann es schon sehr genau sagen. Und heißt das jetzt aber, dass damit alles wissenschaftlich total klar ist und nachweisbar? Nee, irgendwie nicht. Also ist die Zeit der absolut universelle Maßstab, läuft unaufhaltsam immer gleich vom Urknall bis heute? Nee, leider ist das ein bisschen komplizierter. Also das fängt damit an, dass es vor dem Urknall noch gar keine Zeit gab. Ich sage jetzt mal Urknall, vielleicht trete ich damit einigen auf die Füße. Es ist so, dass ich natürlich überzeugt bin, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dabei ordentlich geknallt hat. Also es gab einen Moment, wo alles entstanden ist. Wie man das nennt, kann man Urknall nennen. Erst seitdem es das Universum gibt, gibt es auch Zeit. Vorher gab es keine Zeit. Stephen Hawking, den kennt ihr vielleicht, ganz bekannter Physiker, der hat gesagt, die Möglichkeit, dass es den Zeitpunkt eine Sekunde vor dem Urknall gibt, ist genauso unmöglich, wie dass es einen Ort 10 Kilometer nördlich vom Nordpol gibt. Das kann einfach nicht sein. Also gleichzeitig mit dem Moment, wo Gott diese Erde geschaffen hat, hat er auch die Zeit geschaffen. Das schreibt übrigens auch Einstein in seiner Relativitätstheorie, dass die Zeit ganz eng verknüpft ist mit räumlichen Dimensionen. Und er nennt das die Raumzeit. Es gibt 4 gleichberechtigte Dimensionen, 3 Raumrichtungen, Höhe, Breite, Tiefe und die Zeit. Und das zusammen umspannt und hält das ganze Universum und unsere Erde. Also auch Entfernung von Sternen zum Beispiel messen wir in Zeit, nicht in Entfernung. Wir sagen, der Stern, den wir sehen können, der am weitesten von der Erde entfernt ist, der ist 2000 Lichtjahre entfernt. Also Entfernung wird in Zeit gemessen. So, weshalb diese lange Vorrede? Ich möchte euch so ein bisschen sensibilisieren für diesen Begriff Zeit, möchte euch so aufzeigen, dass in unserer Wahrnehmung das irgendwie zusammengehört, obwohl wir uns darüber oft gar nicht klar sind, wo wir das gar nicht merken. Also zum Beispiel, ich führe das noch ein bisschen aus, Bewegung zum Beispiel, dass wir Bewegung wahrnehmen können, hat was mit Zeit zu tun. Also wenn ich jetzt hier stehe und jetzt stehe ich hier, dann hat das was damit zu tun, dass ich eben da stand, aber jetzt an diesem Ort. Und schon wieder bin ich an einem anderen Ort, weil die Zeit verflossen ist. Stellt euch so ein Pendel vor, was so schwingt. Dass wir die Bewegung sehen, hat damit zu tun, dass es zu jeder Millisekunde an einem anderen Ort ist. Sonst würden wir keine Bewegung sehen. Oder Wolken, oder Äste im Wind oder ein Ährenfeld, sowas. Ich sag mal noch ein Beispiel dazu. Wenn ich da hinten jetzt einen Aushang hinmache und sage, wir treffen uns morgen um 15.30 Uhr, wer kommt? Was meint ihr, wie viele Leute wären da? Richtig. Keiner, weil sie nicht wissen, wo. Das ist total wichtig. Also es gehören diese beiden Dinge dazu. Waltraud hat eine Mail geschrieben, nächsten Freitag Plätzchen backen. Um 13 Uhr oder ab 15 Uhr. Und sie hat auch dazu geschrieben, wo, nämlich drüben in der WG-Küche. Das ist total gut, weil sonst würden die Leute hier vor der Tür stehen und würden sagen, ja, kommt wohl keiner außer mir. Also, wo und wann, das gehört dazu. Und da Gott das so gemacht hat, mit dem Wo und Wann, können wir wissen, dass Gott im Hier und Jetzt ist. Hier und Jetzt. Gott, der Raum und Zeit geschaffen hat, der ist für uns in der Gegenwart erlebbar, im Jetzt, da wo Gott ist. Gott ist. Gott ist jetzt. Und Gott ist jetzt hier. Gott ist der ständig Gegenwärtige. Und er ist überall da. Das ist was, was wir in unserem menschlichen Horizont nicht wirklich begreifen können. Wir können das hören, aber nicht wirklich begreifen, weil wir begrenzt sind auf einen Moment der Wahrnehmung und auf einen Ort. Gott ist aber größer. Das sagt schon sein Name. Wisst ihr, wie Gott heißt, wie Gottes Name ist? Yahweh. Sein Name Yahweh heißt, ich bin. Ich bin da, ich bin für dich da, ich werde für dich da sein. Ich bin für euch da, ich werde für euch da sein. Das ist so eine ganz spannende Zeitform, enklitisches Verb, ihr könnt euch damit mal beschäftigen, die genau das hergibt, dass Gott ist. Ich bin, ich werde, ich bin für dich da, ich bin da, ich werde da sein. Das ist sein Name. Das zeichnet ihn aus. Das ist das Besondere an Gott. Er ist der Zeitlose. Er ist nicht über der Zeit, sondern er ist in der Zeit. Er erfüllt die Zeit, weil er der Schöpfer ist von Zeit und Raum. Also er steht in der Zeit. Er ist zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort des gesamten Universums. Er erfüllt alles. Und wenn wir Gott begegnen wollen, dann können wir uns nicht mit ihm verabreden und können sagen, Gott, morgen 15 Uhr, wo treffen wir uns? Das funktioniert nicht, sondern wir können Gott nur jetzt begegnen. In unserer Gegenwart, in unserem Jetzt, in meinem ganz persönlichen Jetzt, in diesem Moment kann ich sagen, jetzt kann ich Gott begegnen, weil ich weiß, jetzt ist Gott hier. In der Psychologie ist die Wahrnehmung der Gegenwart durch einen 3-Sekunden-Zeitraum angegeben. Und diesen Zeitraum nennt man Gegenwartsdauer. 3 Sekunden ist die Gegenwartsdauer. Also unser aller Gegenwart beträgt 3 Sekunden. Und dann jetzt. Und wenn du Gott begegnen willst, dann hast du immer nur dieses Jetzt. Diese 3 Sekunden. Da kannst du zur Ruhe kommen. Kannst du innehalten, du kannst ankommen, du kannst anhalten. Wir sind aufgefordert, ihn zu suchen. Das heißt nicht, dass er woanders ist, sondern wir sind meistens woanders. Und wenn wir ihn suchen, dann sucht er uns. Er ist erfahrbar. Das haben wir heute im Lobpreis auch schon gehört. Wenn wir uns auf die Suche machen, dann ist Gott da. Wir sind oft viel zu sehr im Trubel. Wir halten nicht an. Wir denken an das, was gerade war und heute Morgen und überall. Wir denken schon an das, was nachher sein wird, weil wir das jetzt gar nicht richtig wahrnehmen. Letzte Woche gab es hier eine Predigt, wo Rolf eine Prophetie vorgelesen hat. Und Prophetien sind übrigens genau sowas. Da nimmt jemand etwas wahr, was außerhalb der eigenen Zeit und des eigenen Raumes ist. Irgendwann anders, irgendwo anders, zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort. Und das macht Gott, weil Gott kann das sehen. Gott weiß, was da ist. Und manchmal zeigt er uns das jetzt in unserer Gegenwart. Manchmal können wir das weitergeben. Manchmal ist es nur für uns. Und für Menschen sind Prophetien schwer nachprüfbar, weil wir eben nicht da sind. Nachprüfbar sind die erst in dem Moment, wo wir da ankommen, an diesem Ort und an diesem Zeitpunkt. Bestätigt werden Prophetien also tatsächlich erst durch ihr Eintreffen. Und ein ganz frühes biblisches Beispiel dafür gebe ich euch, das steht in 2. Mose 3, Vers 11. Da geht es um die Berufung des Mose. Mose wird von Gott beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, und dann erwidert Mose Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Da sagte Gott, ich werde dir ja beistehen. Und das hier ist das Zeichen, das ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Okay. Also ich werde dir beistehen, du wirst sie rausführen und das Zeichen, dass das Eintreffen ist, wird, ist, dass ihr an diesem Berg Gott anbeten werdet. Also die Bestätigung der Verheißung oder Prophetie ist ihr Eintreffen. Gerade Prophetien dürfen also nie als quasi Wort Gottes verstanden werden. Es ist immer eine Prophetie, es ist immer Menschenwort, es ist nicht Wort Gottes, nicht Bibel. Also wenn ihr eine Prophetie hört, prüft das. Messt das an den Dingen, die in der Bibel stehen. Passt das zu dem? Widerspricht es irgendwem in der Bibel? Messt es an dem, was ihr selber schon mit Gott erlebt habt oder über ihn wisst oder gehört habt? Und bei solchen Endzeitprophetien, da darf man ruhig genau hingucken und darf hinschauen, passt das? Ist das mit der Bibel vereinbar? Und gerade diese Angaben von Zeitpunkten, die manchmal da so kommen, die darf man wirklich gut hinterfragen. Ihr ahnt gar nicht, wie oft die Erde schon untergegangen ist, wenn man nach den Prophetien geht, die es darüber gab, mit irgendwelchen Datumsangaben. Jesus selbst sagt, keiner weiß Zeit noch Stunde außer der Vater. Noch nicht mal Jesus selbst weiß es. Prüft alles. Eine Prophetie ist nicht gleichzusetzen mit der Bibel. Und ihr dürft Gott vertrauen. Er ist der, der alles in der Hand hat. Gott ist der. Gott ist Anfang und Ende. Gott ist Alpha und Omega. Mit Gott begann alles. Und es wird enden. Wenn Gott Ende ist, wird es auch enden. Aber wir wissen es nicht, weil unser Zeitbegriff so... Wir können das nicht greifen. Gott ist weit über dem. Was wir wissen, ist, in seiner Hand sind wir geborgen und unsere Zeit steht in seiner Hand. Das steht im Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist das, was wir wissen dürfen. Wir müssen nicht viel mehr wissen, außer dass unsere Zeit in seinen Händen steht. Du bist ein Gehaltener. Egal, was passieren wird, Gottes Hände werden dich auffangen. Sie werden dich tragen. Sie werden dich schützen. Wenn du ihm vertraust und wenn du seine Nähe suchst. Ich habe euch heute noch sowas mitgebracht. Noch eine Endzeitprophetie, sage ich mal. Und zwar hat die ein Mann niedergeschrieben im Gefängnis. Da ging es ihm schon relativ schlecht. Er war schon einige Zeit gefangen. Er ist 57 Jahre alt. Im Herbst 62. Er wurde kurze Zeit später auch tatsächlich hingerichtet. Und er hat einen Brief geschrieben an jemanden, an einen, den er gut kannte, und schreibt dann eine Endzeitprophetie. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Ihr könnt mitlesen. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Halte dich von solchen Menschen fern. Das sind harte Worte. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. diese Prophetie, diese Sicht auf die Endzeit. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Also wie gesagt, ein älterer Mann, ein reiferer Mann, 57, eine kurze Zeit vor seinem Tod. Weiß jemand von euch, wer das geschrieben hat? An Timotheus von Paulus. Genau. Paulus hat es geschrieben. Die Zeit vor dem Ende wird sehr schlimm sein. Wird sehr schlimme Phasen haben. Die NGÜ, eine andere Übersetzung, sagt, sei dir darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine sehr schlimme Zeit sein wird. Also ihr könnt es nachlesen, es steht in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Paulus schreibt das. Also als Paulus diesen Brief an Timotheus schreibt, da ist er in Gefangenschaft in Rom. Er war schon das erste Mal vorm Kaiser, vor seiner ersten Verteidigungsrede und wird aber nochmal vor den Kaiser gerufen werden. Paulus weiß aber schon, er wird nicht mehr lang zu leben haben. Das ist ein Paulus am Ende seines Wirkens und wohl der letzte Brief, den er geschrieben hat. Und aus seinen Worten in diesem Brief wird deutlich, dass er wirklich jetzt eine gereifte Persönlichkeit ist und dass er Resümee zieht über das, was war, wie sein Leben war, wie sein Dienst war. Und er sagt hier, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe die Krone der Gerechtigkeit wartet auf mich. Ein reifer Paulus, der viel Verfolgung und Leid erlebt hat und überlebt hat und der voller Vertrauen auf Gott jetzt so den letzten Tagen seines irdischen Lebens entgegensieht. Also wenn man sowas liest, so eine Prophetie, das ist im Prinzip eine Endzeitprophetie, heute werden die ein bisschen anders aufgemacht, dann ist die Frage zu stellen, von wem kommt das? Von wem kommt das? Von Paulus. Das ist eine Referenz. Paulus, den kennen wir, von dem wissen wir viel. Da kennen wir sein Leben. An wen ist das gerichtet? An Timotheus. Du musst wissen. Es ist nicht für jeden unbedingt so gemeint. Von Paulus an Timotheus. Und verbunden mit einem Ratschlag, halte dich von solchen Menschen fern. Wo man denkt, okay, warte, also nee, eigentlich sollen wir doch da jetzt gerade Zeugnis geben. Und gerade, nee, Paulus sagt Timotheus, halte dich von solchen Menschen fern. Also in diesem Brief übergibt er so ein Stück weit die Staffel an Timotheus weiter. Die Aufgabe von Paulus war, er ist Verkünder, Apostel und Lehrer, steht in 2. Timotheus 1, Vers 11. Für diese Heilsbotschaft bin ich als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt. Was war die Heilsbotschaft? Das Kommen unseres Retters, Jesus Christus, der den Tod entmachtet hat und uns durch die gute Botschaft unvergängliches Leben geschenkt hat, zu verkünden. Vers 10. Also 2. Timotheus 1, 10 und 11. Und er erinnert Timotheus und sagt, in 2. Timotheus 1, Vers 6, ich erinnere dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Vers 13 steht, nimm die gesunden Worte, die du von mir gehört hast, als Muster für deine eigene Verkündigung und tritt für diese Botschaft ein, mit dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus zu finden sind. Also Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus, gibt ihm letzte Worte, Ermutigungen und auch Warnungen mit auf den Weg. Und er sagt, meine Aufgabe war, Verkündiger, Lehrer, Apostel zu sein. Und deine Aufgabe ist, verkündige genauso, tu das Werk eines Evangelisten, rede das Wort und nimm dir einfach das zum Vorbild, was ich gesagt habe, kannst einfach mein Muster übernehmen, wie ich das gemacht habe. Nimm das als Muster für deine eigene Verkündigung. Das ist nicht für jeden von uns eins zu eins so anzuwenden, weil nicht jeder von uns ist Evangelist. Es gibt verschiedene Gaben und Dienste. Paulus sagt an Timotheus, tu das Werk eines Evangelisten, weil diese Gabe in dir ist, durch Handauflegung. Aber nicht jeder von uns hat diese Gabe. Das ist nur ein Teilbereich, Teil der Leute hier in der Gemeinde. Deswegen macht euch keinen Druck mit irgendwas. Paulus Paulus lässt aber auch Timotheus nicht einfach jetzt so mit diesem in den letzten Tagen werden schlimme Sachen passieren, lässt sie nicht damit so im Regen stehen und alleine, bleibt noch nicht mal bei diesem halte dich von solchen Menschen fern, sondern er sagt sogar noch ein bisschen mehr dazu. Nochmal eine Sache vorher. Er sagt, in den letzten Tagen wird passieren, das und das, und du halte dich von solchen Menschen fern. Das heißt, Paulus ging davon aus, dass Timotheus das erleben wird. Das ist noch ein ganz interessanter Aspekt. Timotheus wird das erleben. Halte dich von solchen Menschen fern, wenn das so sein wird. Ja, wie? Aber wir denken jetzt doch Endzeit, dass es irgendwie jetzt erst, also die haben vor 2000 Jahren gelebt. Ja, interessant ist, dass das Wesen der Christen seit 2000 Jahren davon gekennzeichnet ist, dass es immer wieder diese Endzeiterwartung gibt. Manchmal noch ein bisschen ausgeprägter, manchmal weniger ausgeprägt, aber im Grunde leben wir seitdem in der Endzeit. Und auch Timotheus musste tatsächlich viel Verfolgung erleben und viel böse und schlimme Zeiten, wo Schriften verbrannt wurden, wo Leute gehängt wurden mit dem Evangelium um den Hals und so weiter. Das hat auch die Mutter schon erleben müssen. Bonhoeffer sagt, die Endzeit in der Bibel ist die ganze Zeit und jeder Tag zwischen dem Tod Christi und dem Weltgericht. Ja, so ernst, so entscheidungsvoll sieht das Neue Testament den Tod Christi. Endzeit ist seit 2000 Jahren. Und dann sagt er, ich lese erst mal vor. Genau, und dann liest er weiter. Also dann schreibt er weiter an ihn. Ich lese mal weiter ab Vers 10, 2. Timotheus 3, Vers 10. Doch du, Timotheus, sagt Paulus, bist meiner Lehre gefolgt. Du hast dich an meinem Verhalten und meinen Lebenszielen ausgerichtet. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonion und Lystra widerfahren sind. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr gerettet. Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen. Das ist Vers 12. Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen. Stellt euch drauf ein. Wenn ihr zu Jesus Christus gehört und so leben wollt, wie es Gott gefällt, werdet ihr mit Verfolgung rechnen müssen. Es ist nicht so, dass man sagt, wie, ich werde jetzt auch verfolgt. Das sollte einen nicht stutzig machen. Stutzig machen sollte es einen eher, wenn man nicht verfolgt wird. Es werden alle, die zu Jesus Christus gehören, mit Verfolgung rechnen müssen. Vers 13. Böse und betrügerische Menschen dagegen werden es immer schlimmer treiben, andere in die Irre führen und selbst irregeführt werden. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du bleib bei dem, was du gelernt hast, wovon du völlig überzeugt bist. Vers 14, das ist der nächste Ratschlag, den er ihm gibt. Also, das ist die Geschichte, die schlimme Zeiten werden kommen. Du wirst verfolgt werden, du wirst das erleben. Und was du tun kannst, ist, bleib bei dem, was du gelernt hast, wovon du völlig überzeugt bist. Und zwar, du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut. Ach, darum geht's also. Die Heiligen Schriften. Was du gelernt hast, wovon du völlig überzeugt bist, hat was mit den Heiligen Schriften zu tun. Heilige Schrift. Das ist eine absolut konkrete Hilfe, ein absolut konkreter Ratschlag. Heilige Schrift, Bleib da drin, was du gelernt hast. Da steht seit frühester Kindheit, wie war denn das bei den Juden? Vielleicht wisst ihr das. Die wurden schon ganz früh mit 5 Jahren tatsächlich dazu angehalten und erzogen im Lesen der Heiligen Schriften. Mit 5 Jahren begann das. Heilige Schrift übrigens ist das Alte Testament, weil zu der Zeit gab es noch gar kein Neues Testament. Also die Juden, die Bibel der Juden, das Alte Testament. Die Mutter von Timotheus war Jüdin, der Vater war Grieche und offensichtlich hat die Mutter aber die religiöse Erziehung übernommen. So, wir machen es jetzt nochmal, bevor ihr hier gleich einschlaft, ein bisschen spannender. Ich brauche mal 7 Freiwillige. Es dürfen mal 7 Leute hier nach vorne kommen zu mir. Es tut nicht weh, keine Angst. So, ich halte hier mal die Heilige Schrift hoch. Genau, also ist auch nicht so schwer jetzt hier, weil es nur Zettel ist zum Glück. Also Heilige Schrift, es geht um Heilige Schrift. Und zwar ist es so, dass ich hier jetzt mal ein bisschen was vorlese. Ihr dürft mal eure Bibel kurz zuklappen, also nicht spicken. Ich lese jetzt mal hier ein paar Verse vor. Und ihr sollt euch in eine Reihenfolge bringen, wie ich diesen Bibeltext vorlese. Und zwar von links nach rechts. Also, ihr mit den Zetteln, ihr habt hier 7 Zettel in der Hand. Ich lese Bibeltext vor, wo es um die Heilige Schrift geht. Und ihr sollt hier vorne so ein bisschen euch gleich sortieren, wo ihr eigentlich seid. Es geht weiter bei 2. Timotheus 3, wo Paulus sagt, du bleib bei dem, was du gelernt hast, wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Ja, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Ihr dürft ein bisschen wieder euch so insgesamt hier mittig positionieren. Und ihr Gemeinde dürft mal prüfen, ob es stimmt. So, ihr könnt mal hier ein bisschen rutschen. Rutscht mal hier so ein bisschen in die Mitte. Ja, und ihr müsst das vorzeigen, damit alle das lesen können und überprüfen können. Und dann lese ich das nochmal vor und ihr dürft gucken, ob sie sich richtig hingestellt haben. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Zettel, stimmt? Passt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Okay. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Überführt uns von Sünde? Bringt uns auf den richtigen Weg? Und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Super! Wunderbar. Ihr dürft noch mal hier stehen bleiben. Ihr könnt noch ein bisschen stehen, ne? Bleibt mal stehen und haltet mal hier so hoch. Also, noch mal ganz so kurz zum Vertiefen. Und zwar, die Heiligen Schriften, Punkt 1, können dir die Weisheit vermitteln, ja, wo ist er denn, die zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus nötig ist. Sie können die Weisheit vermitteln. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Sie können Weisheit vermitteln. Sie sind imstande dazu, Weisheit zu vermitteln. Da steht im Grundtext das Wort Dynamema, das heißt von dynamischer Wirkung. Die Schriften haben eine dynamische Wirkung. Die Heilige Schrift zeigt den Weg zu Jesus. Durch die Schrift kann man das verstehen. Das Zweite. Maja, was steht da? Jawohl, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Die ganzen Schriften haben diese Dynamik, weil sie durch den Geist Gottes erfüllt sind und weil der Geist selber erklärt, was wir lesen. Die Bibel ist wirklich vom Heiligen Geist geschrieben, inspiriert und von wirklichen Menschen geschrieben. Das heißt, sie gleicht irgendwie auch anderen Büchern auf den ersten Blick, aber ungefähr nur so, wie Jesus, der wirklicher Mensch ist, anderen Menschen gleicht und doch ganz anders ist. Der dritte, Lydia. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Wir erfahren nur durch den Heiligen Geist das Alte Testament und Neue Testament von Gott und von Jesus, den er zu unserer Rettung zu uns aussandte. Vermittelt uns Wissen. Sie lehrt uns. Rishi. Das ist der nächste Nutzen. Sie überführt uns von Sünde. Die Schriften überführen uns von Sünde. Das heißt nicht, dass alle möglichen Fehler akribisch ausgegraben werden und der Finger draufgelegt wird, sondern das heißt, sie überzeugt uns von dem grundlegenden Irrtum, dass wir alleine leben können und gerettet werden ohne Gott. Wir werden nur durch Jesus gerettet. Wir bekommen ewiges Leben nur durch Jesus. Martin.
Bringt uns auf den richtigen Weg.
Der nächste Nutzen, bringt uns auf den richtigen Weg. Auf den richtigen Weg bringen hat was mit Zurechtweisung zu tun. In anderen Übersetzungen steht auch Zurechtweisung. Das hat damit zu tun, wieder den rechten Weg weisen, der verlassen worden ist. Es hat auch was mit Wiederherstellung zu tun in der Wortbedeutung. Torben. Genau, er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Da steht das Wort Paideia, kommt von Pädagogik. Erziehung lässt sich gut mit dem Wort Training übersetzen. Trainiert uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Sie leitet uns an, sie trainiert uns, sie stärkt unsere Muskeln, unsere Füße, unsere Gelenke. Mit ihr können wir sicherer gehen. Und Jessica. Mit der Schrift ist der Mensch, ich lese es nochmal hier für die Aufnahme auch, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Der Mensch wird fähig, Gutes zu tun und er ist ausgerüstet. Das ist wie eine Expedition, die super gut vorbereitet ist. Wenn man die Schrift hat, ist man vorbereitet, ausgerüstet. Und dieses allen Aufgaben gewachsen sein, das ist in diesem Kontext mit Sicherheit nicht nur so zu verstehen, dass Timotheus einfach nett und freundlich zu allen sein konnte, sondern Paulus hat gesagt, du wirst Verfolgung erleben. Das wird in den letzten Tagen auf dich zukommen. Und mit der Schrift wirst du dem gewachsen sein. So, das war jetzt mal ein Beispiel, wie ihr Bibeltexte lernen könnt. Und jetzt dürft ihr alle mal kurz euren Zettel umdrehen Und jetzt frage ich euch nämlich nochmal ab, was hatte denn der Jonathan auf seinem Zettel stehen? So, wozu ist die Schrift gut? Weiß das jetzt jemand? So kann man lernen, ne? So kann man sich das nochmal vergegenwärtigen. Was stand da? Ne, ich frage erstmal in die Runde. Weiß es jemand? Was stand bei Jonathan? Ja, irgendwas mit Weisheit? Kann, hat die Dynamik? Okay, lies nochmal vor.
Er kann Weisheit vermitteln und zur Rettung. Was, ja? Er kann Weisheit vermitteln, die zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus nötig ist.
So, nächster Punkt. Was hatte Maja? Was macht die Schrift? Es sind drei Bibelverse, es ist nicht viel, sich zu merken. Was hatte Maja? Erstmal in die Runde. Vom Heiligen Geist eingegeben. Halt mal hoch, lies nochmal vor.
Von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt.
Eingegeben und erfüllt. Was hatte Lydia? Nicht verstanden.
Er lernt uns die Wahrheit zu erkennen.
Lehrt uns die Wahrheit zu erkennen.
Ja, genau. Der erste Nutzen. Lehrt uns die Wahrheit zu erkennen. Was hatte Regie?
Ja, überführt uns von Sünde.
Super. Was hatte Martin? Na, es ist echt erstaunlich, ne? Ihr habt es gehört von denen, ihr habt es gelesen, ihr habt von mir eine Erklärung gehört und man kann es nicht mehr abrufen. Bleib in dem, was du gelernt hast. Was haben wir denn gelernt? Martin, lies.
Bringt uns auf den richtigen Weg.
Bringt uns auf den richtigen Weg. Was hatte Torben?
Erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt.
Genau, super. Was hatte Jessica? Ja, das mit dem Trainieren war vorher. Okay, lies mal.
Allen Aufgaben gewachsen sein und zu jedem guten Zweck gerüstet. Wow. Werk, genau.
Allen Aufgaben. Das müsst ihr euch einrahmen und irgendwo hinhängen. Mit der Schrift seid ihr allen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Das hier ist das Finale. Mit der Schrift. Und das waren jetzt mal drei Bibelverse. Hier mal so ein bisschen plastisch dargestellt. Das ist nicht schwer eigentlich, sich drei Bibelverse zu merken. Mit der Schrift seid ihr allem gewachsen, was auf euch zukommt. Verfolgung. Mit der Schrift seid ihr Verfolgung gewachsen. Darum geht es. Das sagt Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus. Mit der Schrift bist du allem gewachsen. Hab keine Angst, was auf dich vorkommt. Du bist dem gewachsen, wenn du die Schrift liest, dir merkst, forscht und umsetzt. Ich danke euch. Also es ist wirklich wichtig, das gebe ich euch heute echt eindringlich weiter. Wenn ihr irgendwie Angst habt vor der Endzeit oder vor allem, was sonst so auf uns zukommen wird oder Dritter Weltkrieg oder was in der Politik alles ist oder was weiß ich was, ihr müsst keine Angst haben. Aber jetzt ist die Zeit, wo ihr euch vorbereiten könnt, wenn Verfolgung kommt, wenn solche schlimmen Dinge passieren. Mit der Schrift werdet ihr allem gewachsen sein. Ihr seid nicht alleine. Die Schrift ist von Gottes Geist erfüllt. Er redet durch die Schrift zu euch, weil sein Geist in der Schrift wirkt und in euch wirkt. Ihr habt den Heiligen Geist in euch. Was? Das steht alles in 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Das sind also exakt genau Bibelverse. Genau. Da steht das nochmal zusammengefasst, davor in einer Präsentation. Also es wird euch nicht helfen, für den Körper Vorsorge zu treffen oder ein dickes Sparbuch anzulegen oder den Keller voller irgendwas zu packen. Was euch helfen wird für die schweren Zeiten, ist einen Vorrat im Geist anzulegen, im Herz, im Kopf und Bibelworte zu lernen. Nochmal ganz zurück zum Anfang der Predigt. Welche Zeit haben wir? Endzeit? Aber darüber hinaus, ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir Gott begegnen können. Jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns einen Vorrat an Bibelwissen anlegen können. In dieser Gegenwartsdauer, in diesen 3 Sekunden, die du hast, kannst du Gott begegnen. Kannst sagen, Gott, ich bin hier. Kannst innehalten, kannst sagen, jetzt. Suche seine Gegenwart. In seiner Nähe löst sich alles, was du selbst nicht lösen kannst. Wir singen das, komm, jetzt ist die Zeit. Now is the time to worship. Ja, komm, jetzt ist die Zeit. Jetzt. Gegenwartsdauer. Gott gehört die Zukunft. Und wenn wir Gott gehören, dann können wir getrost der Zukunft entgegengehen. Er ist mit uns am Abend und am Morgen und gewiss an jedem neuen Tag. Gott, der die Zeit gemacht hat, sorgt jetzt und heute für dich. So wie wir um das tägliche Brot bitten dürfen, das ist auch heute, jetzt, können wir wissen, dass wir an jedem neuen Tag bei ihm geborgen sind. Bei dem, ich bin für dich da, ich werde für dich da sein. Bei ihm sind wir geborgen. Vielleicht können wir noch mal das Lied vom Anfang singen, nur den Saum deines Gewandes. Da ging es nämlich ganz viel um Gegenwart. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Entführe uns in deine Gegenwart. Tatsächlich anzukommen in seiner Gegenwart. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Amen.